Neue Eskalation im Iran-Konflikt.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine Zeit lang schien es, als könnten die USA und der Iran am Verhandlungstisch eine diplomatische Lösung finden und den Weg zu einer Entspannung des Konflikts einschlagen. Doch inzwischen sind die Gespräche gescheitert. Statt einer Annäherung erleben wir erneut eine Eskalation der Spannungen. Was die Hintergründe sind, welche Folgen diese Entwicklung haben könnte und wie die weiteren Aussichten aussehen, darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Und das mache ich wie immer gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina.
Thomas, die erste Reaktion der Märkte zeigt sich vor allem beim Ölpreis. Viele Anleger blicken derzeit auf dessen Entwicklung. Wie deutlich ist der Ölpreis diesmal gestiegen?
Ja, schauen wir auf Rohöl der Sorte Brent. Das wurde Anfang Mai in der Spitze bei $115 pro Barrel gehandelt. Im Zuge der zwischenzeitlich recht erfolgversprechenden Verhandlungen haben wir dann einen Rückgang auf $70 je Barrel gesehen. Und jetzt eben den erneuten Anstieg auf bis zu $93.
Verglichen mit der ersten Eskalationswelle wirkt der Anstieg diesmal erstaunlich verhalten. Welche Faktoren stehen dahinter?
Ja, die Börsen preisen aktuell nur eine kurze erneute Eskalation und eben keinen längerfristigen Krieg. Es ist mehrfach klar geworden, dass Donald Trump keinen langwierigen Krieg möchte. Der US-Präsident strebt ganz klar eine Einigung an, mit der er diesen Konflikt gesichtswahrend beenden kann. Und dafür gibt es aus meiner Sicht zwei Hauptgründe.
Jetzt bin ich gespannt. Erzähl uns gerne mehr.
Zum einen kostet der Krieg den ohnehin schon hochverschuldeten US-Staat viel Geld. Der US-Verteidigungsminister hat von bisher 37,5 Milliarden US-Dollar gesprochen. Und der zweite dürfte für Donald Trump noch viel wichtiger sein. Im November stehen die Zwischenwahlen an. Hier wird ein Drittel des Senats und das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt. Und hier könnten die Republikaner von Donald Trump die Mehrheit im Kongress verlieren.
Und für wie wahrscheinlich hältst du das?
Zwischenwahlen gelten in den USA tatsächlich als Abstimmung über die Politik des Präsidenten. Und der Zustimmungswert von Donald Trump liegt aktuell nur noch bei 40% und damit 8% niedriger als zum Beginn seiner zweiten Amtszeit. Noch wichtiger ist aktuell aber eine andere Umfrage. Und die zeigt, dass nur 27% der US-Bevölkerung den Iran-Krieg befürworten.
Das war ein spannender politischer Exkurs, aber kommen wir zurück zum Öl. Auch wenn der Preissprung diesmal nicht dramatisch ausfällt, zeigt die Tendenz nach oben. Öl gilt schließlich als Schmierstoff der Weltwirtschaft. Was bedeutet ein erneuter Anstieg des Ölpreises für Unternehmen, Verbraucher und die Konjunktur?
Das Ganze hat mehrere Dimensionen. Die einfachste ist natürlich, der höhere Ölpreis führt bei den ölverbrauchenden Unternehmen zu höheren Kosten. Diese werden die Unternehmen über kurz oder lang an die Verbraucher weitergeben. Und höhere Preise bedeuten eben höhere Inflation.
Das Thema Inflation steht ohnehin noch auf meiner Frageliste. Darauf würde ich da aber gerne später noch genauer eingehen. Du hast gerade mehrere Auswirkungen steigender Ölpreise angesprochen. Welche sind das genau?
Entscheidend ist natürlich die Frage dahinter. Und die lautet, warum steigt der Preis? Wir haben jetzt erneut eine Situation, in der die Straße von Hormuz nicht uneingeschränkt befahrbar ist. Und das drückt entsprechend auf die Verfügbarkeit von Öl und treibt deshalb den Preis.
Die Sorge um die Straße von Hormuz begleitet die Märkte ja schon seit geraumer Zeit. Siehst du aktuell das Risiko, dass es tatsächlich zu einer Verknappung des Ölangebots kommen könnte?
Die Frage ist tatsächlich nicht leicht zu beantworten. Da gibt es beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate, die einen Weg gefunden haben, ihr Öl zu großen Teilen über Pipelines und andere Häfen zu exportieren, eben vorbei an der Straße von Hormuz. Mit Venezuela haben wir ein Land, das jetzt wieder stark in Ölförderung und Ölexport einsteigt. Das ist die Seite pro Entspannung. Aber wir haben natürlich auch jede Menge Argumente für eine Ölknappheit.
Und welche siehst du da vor allem?
Ich greife als erstes mal Saudi-Arabien heraus. Saudi-Arabien ist in normalen Zeiten der zweitgrößte Ölförderer weltweit nach den USA und das größte OPEC-Ölförderland. Die Saudis fördern gut 10% des gesamten Weltöls. Saudi-Arabien hat im Juni noch immer gut 30% weniger Öl gefördert als im Februar, also vor dem Ausbruch des Krieges. Der Irak hat im Juni sogar 63% weniger gefördert als vor Kriegsbeginn. Das sind also schon Mengen, die dem Weltmarkt hier verloren gehen. Der Hauptgrund sind bei diesen Staaten die mangelnden Möglichkeiten, das geförderte Öl abzutransportieren.
Die Argumente liegen also auf beiden Seiten. Wenn du eine Einschätzung wagen müsstest, wie groß ist das Risiko, dass Öl tatsächlich knapp wird?
Schauen wir hier exemplarisch nach China. China ist der zweitgrößte Verbraucher von Rohöl nach den USA. Hier sind die Lagerbestände seit März um 12% gefallen und haben damit den tiefsten Stand seit dem Beginn der Datenerhebung im Jahr 2019 erreicht. Noch beeindruckender finde ich persönlich eine andere Zahl. Daten für Japans Rohölimport gibt es zurück bis ins Jahr 1991. Und der Monat mit dem niedrigsten Ölimport ist in dieser Zeitreihe der Mai dieses Jahres. Selbst während der Covid-Krise ist Japans Ölimport weniger eingebrochen. Diese Zahlen zeigen also, dass eine langfristige Unpassierbarkeit der Straße von Hormuz zu immensen Problemen führen kann und wird.
Zum Glück sind wir von einem solchen Szenario derzeit noch ein gutes Stück entfernt. Durch die Straße von Hormuz wird allerdings nicht nur Rohöl, sondern auch ein erheblicher Teil des weltweit gehandelten Erdgases transportiert. Wie stellt sich die Lage auf dem Gasmarkt aktuell dar?
Ja, da ist der erneute Preisanstieg sogar größer als beim Rohöl. Im Juni lag der Gaspreis pro Megawattstunde bei 40 Euro. Jetzt ist er bis auf 61 Euro angestiegen. Und das ist vor allem für Deutschland eine schlechte Nachricht.
Ich glaube, das musst du uns jetzt noch etwas genauer erklären.
Das mache ich gerne. Und dafür müssen wir auf die deutschen Gasspeicher schauen. Ich habe mir da mal die Daten für den 20. Juli gezogen. Zu diesem Stichtag hatten die deutschen Gasspeicher einen Füllstand von durchschnittlich knapp 46%. Die deutschen Speicherdaten gehen bis ins Jahr 2010 zurück. Und zu diesem Stichtag waren die deutschen Gasspeicher tatsächlich noch nie so gering befüllt.
Was wäre denn ein normaler Füllstand zu diesem Zeitpunkt?
Der Durchschnitt für diesen Stichtag liegt bei 70%, also etwa der Hälfte über dem aktuellen Füllstand.
Hast du eine Vorstellung, wann Deutschland das Einkaufstempo beim Gas erhöhen wird?
Die Frage kann ich dir und unseren Hörerinnen und Hörern leider nicht beantworten. Zuletzt wurde das Tempo mit dem erneuten Preisanstieg aber gedrosselt. Am 21. Juli war der Tagesimport so gering wie zuletzt im Herbst 2024. Das zeigen die Daten der Bundesnetzagentur. Das ist natürlich ein deutliches Statement, aber eben auch nur die Zahl für einen Tag.
Gibt es denn Vorgaben oder Ziele, wie hoch der Füllstand zu einem bestimmten Zeitpunkt sein muss oder soll?
Die gibt es tatsächlich und die finden wir in der Gasspeicher-Füllstandsverordnung. Damit haben wir das längste und komplexeste Wort in der heutigen Episode verwendet. Nach dieser Verordnung sollen die meisten Speicher bis zum 1. November mit 80% befüllt sein.
Noch sind wir davon ein gutes Stück entfernt. Aber schon die aktuellen Preissteigerungen am Energiemarkt könnten ihre Spuren hinterlassen. Hohe Energiepreise schlagen schließlich häufig auf die Inflation durch. Du hast das Thema vorhin bereits angeschnitten. Wie sieht die Inflationslage derzeit aus?
Ja, schauen wir hier auf die nach einheitlichen EU-Standards berechnete Inflationsrate für Deutschland. Und starten wir gerne etwas früher im Jahr. Denn im Februar, also unmittelbar vor dem Beginn des Krieges, lag diese bei 2% und damit exakt auf dem Zielwert der EZB. Dann folgte mit dem Anstieg der Energiepreise ein Sprung auf 2,9%. Im Juni hat sie vom zuvor diskutierten Preisrückgang profitiert und ist auf 2,4% gefallen. Die jetzigen Anstiege von Öl und Gas und das Auslaufen des Tankrabatts können natürlich jetzt durchaus zu einem erneuten Anstieg führen.
Die EZB hat auf die Inflation über ihrem Zielwert ja bereits mit einer Zinserhöhung reagiert. Wird es denn bei der einen bleiben?
Das ist eine gute Frage. Die Börsen beantworten diese Frage aktuell mit Nein. Vor der erneuten Eskalation lag die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt nach oben im September bei 50%. Jetzt liegt sie bei 90%. Und für einen dritten Zinsschritt im Dezember liegt die Wahrscheinlichkeit im Moment bei 80%. Ob es wirklich so kommt, müssen wir abwarten. Hier wird viel davon abhängen, wie sich Inflation und vor allem Inflationserwartung in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln.
Lass uns da gerne etwas genauer drauf schauen. Wie haben sich die Inflationserwartungen entwickelt?
Schauen wir für die Erwartung der Börsen auf die USA, denn da haben wir einfach mehr und bessere Daten. Besonders interessant finde ich persönlich die sogenannte Break-Even-Rate. Das ist die Inflation, bei der klassische Staatsanleihen und inflationsindexierte Staatsanleihen dieselbe Rendite abwerfen. also sozusagen die börsengehandelte Inflationsrate. Und hier lag die Erwartung für die kommenden beiden Jahre im März noch bei 3,4% pro Jahr. Zuletzt ist diese Erwartung aber regelrecht kollabiert und steht jetzt bei jeweils 1,9% für die kommenden beiden Jahre.
Das ist wirklich interessant. Damit läge die Inflationsrate ja sogar leicht unter dem Zielwert der Notenbanken. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hängt das vor allem mit den Faktoren zusammen, die du vorhin im Zusammenhang mit dem Ölpreis bereits ausführlich erläutert hast, richtig?
Genauso ist es. Die Börsen setzen in praktisch allen Anlageklassen aktuell auf eine nur kurze Eskalation und eine anschließende, schnelle Lösung am Verhandlungstisch.
Vor diesem Hintergrund kann ich gut nachvollziehen, warum du bei weiteren Zinserhöhungen eher zurückhaltend bist. Bleiben wir trotzdem noch kurz bei der EZB. Wie stark wirkt sich diese jüngste Zinserhöhung eigentlich auf Wirtschaft und Märkte aus?
Ja, die Auswirkungen der bisherigen Zinserhöhung sind sicherlich begrenzt. Klar, steigen die Refinanzierungskosten der Banken bei der EZB um 0,25% an. Einen richtigen Unterschied würde sicherlich erst eine Serie von mehreren Erhöhungen machen. Und für die Finanzierungskosten der Unternehmen und natürlich auch des deutschen Staates sind die Renditen für längere Laufzeiten viel entscheidender.
Welche Entwicklung siehst du bei längeren Laufzeiten?
Die klassische Laufzeit sind ja immer 10 Jahre und hier haben wir mit der erneuten Eskalation ab Anfang Juli tatsächlich einen ordentlichen Anstieg gesehen. Da ging es um 0,5% nach oben, bis auf 3,19%. Und damit liegen wir nur noch ganz knapp unter dem 15-Jahres-Hoch aus dem Mai.
Das ist ein ordentlicher Anstieg. Haben wir damit ein Renditeniveau erreicht, über das sich Anleger freuen und das im großen Stil gekauft wird?
Das könnte man tatsächlich meinen, aber das Gegenteil ist der Fall. Zumindest, wenn wir auf die letzte Auktion 10-jähriger Bundesanleihen schauen. Bei dieser Auktion wurde erstmals in der bis 1995 zurückgehenden Datenhistorie eine Bid-to-Cover-Ratio von 1,0 erreicht. Das klingt jetzt erstmal theoretisch, in der Praxis bedeutet das, alle Kaufwünsche wurden berücksichtigt. Wir hatten also eine Vollzuteilung. Mehr Anleihen hätte Deutschland an diesem Tag nicht emittieren können. Das gab es eben noch nie. Und auf diesen Rekord hätte der deutsche Finanzminister sicherlich verzichten können.
Wie groß ist das Warnsignal aus dieser Auktion?
Es ist auf jeden Fall ein dickes Ausrufezeichen. Eine Auktion alleine setzt noch keinen Trend. Aber das ist etwas, das es jetzt zu beobachten gilt. Und auch für Deutschland ist es sicherlich ein vorsichtiger Hinweis der Anleger, dass immer höhere Schulden möglicherweise in der Zukunft auch mit höheren Renditeforderungen der Anleger einhergehen werden. Denn wir sehen hier, dass die Preise für längere Anleihen eben nicht nur von Inflationsraten, sondern auch zunehmend von hohen Schuldenständen bestimmt werden.
Da bleibt es am Rentenmarkt also weiterhin spannend. Über einen Markt haben wir heute allerdings noch gar nicht gesprochen, den Aktienmarkt. Wie haben die Börsen auf die jüngste Eskalation reagiert?
Ja, ich glaube, die Beschreibung Verhalten trifft es ganz gut. Wir haben beim DAX noch Anfang Juli ein neues Rekordhoch gesehen. Von dem aus gerechnet ist es in der Spitze 4,8% nach unten gegangen. Das ist also im Bereich der normalen Schwankungen. Genau wie beim Öl und der Inflationserwartung preisen die Börsen aktuell ein Szenario, in dem diese Eskalationswelle eben schnell wieder vorbei ist.
Das bedeutet aber auch, dass das negative Überraschungspotenzial deutlich größer ist als das positive, oder?
Genauso ist es und da sprichst du einen ganz entscheidenden Punkt an. Sollte sich der Konflikt länger hinziehen und entsprechend der Ölpreis länger hoch bleiben, würden wir eine unschöne Kausalkette sehen. Mit lange höheren Energiekosten und gleichzeitig höheren Finanzierungskosten durch höhere Zinsen. Und in diesem Szenario würde sicherlich auch der Aktienmarkt negativ reagieren.
Und wie deutlich könnte eine solche negative Reaktion ausfallen?
Konkret lässt sich das nicht prognostizieren. Niemand weiß, wie dieses Szenario genau aussehen würde. Und niemand weiß exakt, wie sich Anlegerinnen und Anleger verhalten würden. Aber im März hatten wir beim DAX einen Verlust von 14%. Das ist zumindest deutlich mehr, als wir jetzt im Juli gesehen haben. Und auch da haben sich viele gewundert, dass die Korrektur nicht schärfer ausgefallen ist.
Ein spezieller Fokus unseres Podcasts ist ja immer die Volatilität. Was kannst du uns hierzu sagen?
Tatsächlich lag der Volatilitätsindex des DAX im Juni zeitweise so niedrig wie seit Januar nicht mehr. Da hatten die Börsen den Konflikt also schon für beendet erklärt. Dass das zu früh war, das wissen wir mittlerweile.
Es bleibt also weiterhin spannend und ich bin mir sicher, dass du die Entwicklungen für uns auch in den kommenden Wochen genau im Blick behalten wirst. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Mir hat das Gespräch wie immer viel Freude bereitet. Vielen Dank, Thomas, für deine Einschätzungen. Ich verabschiede mich für heute, wünsche Ihnen eine gute Zeit und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir.
Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.